erstmal noch ein Bier noch. Das heißt nicht umsonst Haftbar.
Bist du jetzt ready, Tamas?
Ich bin immer fertig.
Eine neue Folge Haftbar steht an. Ich bin Mitch und bei mir sind Tamas und Ricardo.
Einen wunderschönen guten Tag.
Hi.
Und wir wollen auch in dieser Folge wieder einen neuen Gast vorstellen, aber natürlich auch bei der Story nichts verherrlichen.
Wir verherrlichen hier gar nichts. Wir sind hier bei Haftbar. Wir wissen selber, dass es um den Knast geht, um drinne sein. Aber drinne sein ist nicht gut, weil du bist eingeschlossen. Auch was Leute erzählen und die sagen, oh, drinne war nicht so krass. Ich habe da Leute kennengelernt. Oh, ich gehe gerne wieder rein. Das ist völliger Unsinn, weil wenn du eingeschlossen bist, kannst du deine Liebsten nicht sehen. Wenn du eingeschlossen bist, fühlst du dich wie ein Tier. Und ja, wenn man man hat zwar ein Dach über dem Kopf, aber das ist nicht das richtige Dach. Deswegen baut keinen Scheiß.
Heute wird uns seine Geschichte Zaster erzählen. Herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Tag. Hallo, ich freue mich.
Man hört schon, du kennst Tamas, beziehungsweise Tamas kennt dich. Versuch ihn mal für alle so grob zu beschreiben, die jetzt zuhören.
Er ist ein wunderschöner großgewachsener junger Mann. Er hat eine super gute Seele. Ich habe ihn, glaube ich, wann haben wir das kennengelernt? Vor anderthalb Jahren irgendwann so, ne? Und macht sehr gute Musik, ist gerade am aufsteigenden Ast, wie man sagt. Und hat was Krasses hinter sich, was er heute hier erzählen wird. Aber das hat ihn nicht schlecht gemacht. Er ist ein wunderbarer Typ, kann ich nur sagen.
Vielen lieben Dank. Dankeschön.
Grüß dich.
Schon vorab richtig herzliche Worte. Ich kenne ja so ein bisschen was von deiner Story schon, aber nur so einzelne Punkte, um die es gehen wird. Und vor allem hast du ja gesagt, es fängt schon sehr früh bei dir an. Deswegen reisen wir jetzt zurück ins Jahr 2000.
Richtig.
Schon eine ganze Weile her. Ich fasse nochmal kurz so zusammen, damit der ein oder andere vielleicht auch so für sich einordnen kann. Ey, 2000, was war da eigentlich alles los? Gefühlt eine andere Welt. Bundeskanzler war noch Gerhard Schröder. Wir hatten noch die D-Mark. Das Wort des Jahres war Schwarzgeldaffäre. In Kurzfassung ging es darum, dass es so eine kleine Spendenaffäre bei der CDU gab. Auch damals schon, kommt uns heute wieder alles sehr bekannt vor. Ja. Da wurden intern so ein bisschen Gelder von A nach B geschafft und als Spende getan.
Hört es jemals auf?
Nee, aber das hatte ich voll vergessen, dass das überhaupt mal ein Riesending war.
Ich dachte, dass der Euro schon früher gekommen ist.
Nee, erst Ende 2001.
Okay, krass.
Das Unwort des Jahres war national befreite Zone, kommt uns heute auch wieder sehr bekannt vor, denn es ist ein Begriff, den Rechtsextreme nutzen und heute gibt es dafür einfach einen anderen Begriff. Der dritte Weg nennt das Ganze jetzt Nazi-Kieße.
Ich fick euch, dritter Weg, Digga, ich fick euch.
Du sag, was du sagen willst. In Russland wurde damals Putin neuer Präsident.
Ja.
Das ist aber noch nicht alles.
Wer auf Bären reitet, ne?
Oh Gott. Es sind auch noch schöne Sachen passiert im Jahr 2000. Zum Beispiel kam der vierte Band von Harry Potter raus und der Feuerkelch. Die Weltausstellung Expo 2000 wurde in Hannover eröffnet. Bei der Fußball-EM gewinnt Frankreich das Finale gegen Italien und es gab ein paar Nummer-1-Songs aus den Charts. Unter anderem Him mit Join Me, Madonna mit American Pie, Stefan Raab mit Maschendrahtzaun, Slatko und Jürgen mit Großer Bruder und ATC mit Around the World. Das war das Jahr 2000.
Alter. Ja, ich bin ehrlich, 2000 war ich, glaube ich, das erste Mal im Jugendarrest. Nee, früher. Früher.
Ja, bei
Scheiße, früher.
Das war Wahnsinn, so lange her. 2000, zweite Klasse bei mir.
Na, scheiße. Nein, ich bin, wie kann das alles passieren, wenn ich noch 23 bin? Ich frage mich selber. Okay.
Das ist ein Mysterium. Aber wir fangen jetzt an im Jahr 2000 bei dir, Zaster.
Ja.
Wie sah das für dich aus?
Also es war so die Übergangszeit von nicht mehr tragbar von meiner Mutter aus, sich hinwendend ans Jugendamt und dann auch die ersten Heimerfahrungen. Halbjahresfamilie hieß, glaube ich, die erste Station für mich.
Das war so, ist schon wie Knast eigentlich, oder?
Das ist schon so.
Wie alt warst du?
5. Also so, ich weiß nicht mehr genau, 5,5, 6 vielleicht auch schon. Also wir bewegen uns dann halt so Ende 2000 bis 2001.
Boah, das ist dolle.
Und ja, also ich muss auch dazu sagen, ich war nicht einfach so. Natürlich ist kein Kind schuld an seiner Situation, aber ich bin mir bewusst, dass ich auf jeden Fall auf die Kacke gehauen habe.
Schon mit 5?
Ja, ja. Also nicht alterstypische Sachen habe ich auf jeden Fall gemacht. Aber es macht ja ein Kind nicht, weil es das will, sondern weil es auf sich aufmerksam macht.
So. Ja, voll.
Ja. Ja, und das war so, denke ich mal, der Grund halt, also dass sie halt nicht mit mir umgehen konnte, meine Mutter, und halt auch Probleme hatte. Die hatte eine bipolare Störung. Ich glaube, die zweite, nicht die erste. Es gibt ja zwei verschiedene. Glaube ich auch nur. Auf jeden Fall, ja, ist, denke ich, auch das der Grund gewesen. Und da war so die Zeit, wo ich dann halt auch so das erste Mal Ablehnung und das erste Mal irgendwo anders und dann halt irgendwie diese Anarchie der Kinderheime dann erfahren habe.
Krass, wo war das? Also örtlich gesehen, war das hier in Berlin?
Das war in Berlin, die Halbjahresfamilie war in Berlin, das war so eine evangelische Familie. Ja, die haben es dann auch wirklich strikt und streng versucht, einem aufzuzwingen. So.
Ihren Glauben auch.
Ihren Lebensstyle. Und
die haben es gemacht, um sich um die Geißelung Gottes der zu entgehen, haben sie ein Kind adoptiert.
Aber das sind doch eigentlich die Katholiken.
Oh. Also die haben es generell mit mehreren gemacht, die haben mehrere Kinder gehabt.
Ja. Also Pflegekindbasis dann oder wie?
Genau,
wie
also die hieß schon immer bei mir Halbjahresfamilie und auch im Jugendamt hieß die Halbjahresfamilie, weil von Anfang an das nur so geplant war, dass ich da nicht lange bleibe.
Okay, komisch. Also das ist doch schon entgegen allen. Also ich habe Erfahrungen damit, weil wir selber damals mal ein Pflegekind aufgenommen haben. So, und da wurde damals explizit danach gesucht, dass die Familie auch sagt, hey, sonst auch bis das Kind 18 ist, kann das dann da bleiben oder bei uns bleiben.
Das war so nicht der Fall, das war in der Nähe von meiner Mutter. Das, was jetzt du quasi beschreibst, das war dann danach der Fall. Das war dann auch nicht in Berlin, aber da zu dem Zeitpunkt war das, glaube ich, 2-3 Straßen weiter von meiner Mutter, von meiner Familie. Die wollten mich auch nicht, glaube ich, entreißen. Die haben einfach nur eine Unterstützung für meine Mutter gesucht.
Okay, dann war es was Unterstützendes für deine Ma, um deiner Ma so gesehen noch eine Chance zu geben mit ihrer Krankheit, die bekannt war oder war
die
dann
nicht? Ich weiß nicht genau, ob die bekannt ist. Ich weiß, dass meine Oma die hat und ich weiß aber nicht.
Also das Jugendamt wusste es nicht.
Das Jugendamt, denke ich, wusste es nicht. Ich weiß es auch nicht genau, was genau die untereinander besprochen haben.
Ja. Aber du warst schuld im Grunde genommen.
Und das ich für mich in meinem Kopf war auf jeden Fall schuld.
Ach so, okay.
So. Also ich für mich in meinem Kopf, das ist ja ein Kind, was macht's ja, ist ja normal, gibt sich immer selber die Schuld.
Ja, ja, klar, natürlich.
Und da war ich dann, hat auch nicht funktioniert. Die wollten mich natürlich auch nicht aus der Schule entreißen, wo ich war. Ich war zwar auch Erwin Strittmatter, die Leute aus Hellersdorf werden es kennen, aber
Grüße nach Hellersdorf.
Ja, aber es hat nicht funktioniert. So auch nicht tragbar für mich gewesen, weiterhin in der Nähe zu sein von dem Umfeld. Ja, dann ging es auch schon so in die Richtung Heim. Also dann bin ich auch an die Grenze von Polen, Hohenwutzen. Den Grenzübergang, Polenmarkt, da gibt es 2 Dörfer weiter auf der deutschen Seite, wenn man links abfährt vor der Grenze, das Dorf Luno.
Ist ja aber auch schon ein kompletter Cut aus Berlin, dann dort ist halt Osten Polen, also Sorbenland so gesehen. Ne?
Die waren Selbstversorger mit Gänse Kopf abhacken und wirklich so Honig selber irgendwie besorgen oder Abfindung selber machen.
Ja. So eine also fast Amisch oder...
Ja, ja, auf jeden Fall.
Also das so wie in Ungarn, wenn du 10 Kilometer von Budapest weg warst, dann war da auch so meine Familie und die waren auch so komplett, was heißt Selbstversorger, aber da konntest du halt, hattest du keine großen Läden zum Einkaufen, sondern hattest deinen eigenen Scheiß.
Die waren straight.
Ja.
Die waren richtig straight. Ja, also die haben auf jeden Fall ihr Ding durchgezogen. Ich glaube, für mich heute ist es gut gewesen, einige Sachen gelernt zu haben, weil ich bin handwerklich begabt, glaube ich, dadurch so und habe so gewisses Verständnis für so grundlegende Sachen im Leben.
Ja.
Aber auch, die waren auch zu krass. So.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Also die waren wirklich krass.
Bind die ganz fest, bevor du den Kopf abschlägst, weil sonst fliegt sie noch.
Lass uns sowas bitte nicht thematisieren hier, weil Leute hören noch zu, die das nicht mögen.
Wo ich das in Berlin erzählt habe, also meine Mutter hat mich ja noch regelmäßig abgeholt, nachdem sie kippen und tanken war, also Kippen geholt hat und tanken war.
Oh Mann, Digga. Heute wird eine schwere Folge für mich, glaube ich.
Es geht nicht darum, guck mal, ich sag eine Sache, die Frau hat ein gutes Herz. So, die hat es auch immer versucht, die konnte es einfach nicht anders.
Ja.
Und die Erkenntnis darüber, dass ich mir gesagt habe, dass sie die Krankheit hat, hat mich ihr verzeihen lassen. Also ich habe mich die ganze Geschichte verzeihen lassen. Ja. Und das ist wichtig.
Ja.
Hat das da schon einen Grund gehabt, dass du ein bisschen weiter außerhalb dann in Heim solltest?
Naja. Das ist ja schon echt weit weg.
Nee, das war auf jeden Fall gewollt. Mhm. Die wollten mich noch weiter, aber es hat dann meine Mutter nicht gewollt.
München
gegangen. Richtig, auf jeden Fall. Aber es wollte meine Mutter nicht. Die wollte irgendwie, so wie ich es noch in Erinnerung habe, mich halt noch irgendwie in der Nähe haben, sodass sie zumindest mich ab und zu sehen kann. Weil ich war hier schon wichtig, denke ich. Und deswegen halt polnische Grenze.
Wie lange warst du da?
Bis ich 13 war. Also ich habe dann irgendwann, ich sollte bis ich da 18 gewesen, also 18, bis ich 18 werden sollte, sollte ich da verweilen. Habe ich aber dann auch irgendwie umgangen, weil irgendwann wurde ich mit dem Zug von da nach der Schule nach Hause geschickt. Also Angermünde ist ja da so eine Stadt, da bin ich zur Schule gegangen. Da gab es einen Bahnhof und irgendwann wusste ich, wie ich mit welchem Zug einsteigen muss, um da zu landen, wo meine Mutter wohnt. So. Und es war dann später schon bei meinem Stiefvater, der hat ein Einfamilienhaus gehabt in Malsdorf. Ja, und da bin ich dann immer abgehauen, mit dem Zug hingefahren irgendwie und bin dann so oft da quasi zu ihr gekommen, dass sie irgendwann gesagt hat, okay, ist mir scheißegal, was das Jugendamt sagt, so, ich nehme den jetzt wieder zurück zu mir.
Weil es klappt.
Weil ich so quasi...
Weil du sowieso wiederkommst und weil du deine Mama sehen willst.
Weil ich so oft abgehauen bin, dass die irgendwann gar nicht anders... Und ich habe auch dann wirklich schon Nächte so im Garten gepennt und die hat dann so mich gesucht so. Und ich habe dann aber mich nicht finden lassen wollen, weil ich halt irgendwie, keine Ahnung, instinktiv einfach bei ihr sein wollte, bei meiner Familie auch.
Aber die wussten das nicht.
Die wussten nicht, dass ich mich da irgendwo in irgendeiner Box verstecke.
Ja, genau. Ah, so. Okay. Aber für dich war das wenigstens eine Wohltat, weil du wusstest... Dass du in der Nähe bist.
Ich war so, ich glaube, instinktiv wollte ich einfach da sein.
Ja.
So, ich wusste auch, ich glaube, ich wusste auch, ich habe da mehr Freiheiten. Es ging natürlich auch um Liebe, denke ich, so dieses.
Ja.
Hm? Aber es war schon so, dass es da echt auch wirklich gegen Ende hin, wo ich ins Jugendalter kam, in diesem Heim, wirklich ungemütlich für mich wurde. Also okay. Die haben uns auch eingesperrt und so, weil wir auch nachts abgehauen sind im Dorf, da übelst die Scheiße gebaut haben und das konnten die halt nicht...
Ich wollte gerade fragen, bist du denn ruhiger geworden über die Jahre, wo du da gewesen bist oder bist halt der kleine, in Anführungszeichen, Satansbranden geblieben?
Ich habe irgendwann selber die Tabletten abgesetzt, ich bin auch ein Ritalin-Kind, Risperdal, so ja. Die ganzen Sachen, die haben mich ruhig gestellt in der Schule, dadurch auch ein bisschen Außenseiter gewesen, glaube ich, und die habe ich dann selber abgesetzt. Und da ging es dann halt auch wieder in die Richtung Aufmüpfigkeit. So, ne?
Wie viele wart ihr da in dem Heim, die dann da so Trouble gemacht haben?
So 5, 6 Leute auf jeden Fall, so zwischen 8 und der Älteste war, glaube ich, 15, 16 so.
Hm.
Die sind da, sollten auch alle da bleiben, bis sie halt in dem Alter sind, wo sie entscheiden können.
Erwachsen, oder, so gesagt, erwachsen. 18 Jahre.
Manchmal auch 17 betreutes Einzelwohnen oder so.
Ja.
Ja, genau so war das. Ja, und dann kam ich nach Berlin und... Dann ging es richtig los. Also es hat nicht lange gedauert. Ich habe dann meine 6. Klasse beendet. Ich musste ja die 2. wiederholen, weil ich zu oft abgehauen bin in der Schule. Deswegen habe ich dann die 6. Klasse mit 13 in Berlin beendet. Das ging gerade noch so gut mit einer Realschulempfehlung. Da gab es sogar noch Realschule.
Ja.
Und
die Zeit hast du dann auch wieder bei deiner Mom gewohnt?
Das halbe Jahr, wo ich die 6. Klasse dann beendet habe und die ersten Wochen in der 7. Klasse sein sollte, war ich bei meiner Mutter. Es hat aber, die hat ja einen neuen Mann gehabt. Mein Stiefvater in dem Fall, der hat ja ein Einfamilienhaus gekauft in Malsdorf so, und den ging es eigentlich ziemlich gut. Ja, aber der konnte irgendwie nicht mit mir weiter umgehen, weil ich habe dann auch wirklich, also das war jetzt, ich war wirklich nicht einfach. So, wenn ich weiß, was ich gemacht habe, ich habe da wirklich so Sachen gemacht, dann fragt man sich, Alter, was ist los mit dem? So, ne?
Ja.
Also sagst du jetzt auch so rückblickend, wenn
ja,
du jetzt
ja.
so dachtest.
Ja, ja. Also wenn ich selber gemacht? Mich in die, also ich bin ihnen halt auf den Sack gegangen mit ständig irgendwelchen Sachen. Ich bin halt feiern gegangen, ich habe zu Leuten Kontakt gesucht und auch gehabt. Die erstmal viel älter waren wie ich, denn schnell diese Drogen- und Alkoholschiene für mich entdeckt. Feierei, bei mir in der Nähe gab es dann das Kontrast. Ich weiß nicht, ob jemand kennt. Legendärer Schuppen in Hoppegarten. Und da bin ich halt auch schon dann direkt von Malsdorf aus mit einem Pass von jemandem, den ich kannte, der sehr viel älter war wie ich, da reingegangen und habe Vollgas gegeben. Also. So als wäre ich schon, wie, keine Ahnung, älter. Und deswegen sage ich auch, also wenn ich dann so überlege, wie ich dann frühst zurück ins Haus eingebrochen bin, damit ich dann da mich schlafen legen kann und die müssen da irgendwie auch arbeiten und leben und haben da auch noch andere Familienmitglieder.
Die waren arbeiten, du bist da rein, weil du wusstest, die sind jetzt los und ich kann da jetzt schlafen.
Ja, naja, also ich habe da aber auch gewohnt, so zu dem Zeitpunkt, wo ich noch da gewohnt habe. Musste mich da raus schleichen und wieder reinschleichen, sobald es möglich war, aber die haben es natürlich auch irgendwie mitgekriegt. Hab dann da auch die verschiedensten alkoholischen Getränke mitgehen lassen und das sind so Sachen, ja.
Alles noch mit 13?
Ja, mit 13, in diesem halben Jahr.
Mhm.
Also wo ich dann in die 7. Klasse gekommen bin, in die Realschule, frühst dann mit Bier da vor der Schule aufgetaucht.
Welche Schule war es?
Konrad Wachsmann hieß die.
Okay.
Aber ist auch Hellersdorf.
Ja.
In der Rieserstraße.
Kennt man. Also ich war damals auch nicht unbedingt anders. Meine Eltern sind bloß ein bisschen anders damit umgegangen tatsächlich.
Mhm.
Auch danke an der Stelle dafür. Die haben einfach immer nur das grundlegende Ding war zu Hause, sprich lieber mit uns über alles, als wenn du Scheiße baust, weil du baust die Scheiße sowieso. Tu uns bloß eingefallen, bring die Polizei nicht mit nach Hause. So, das hatten wir ja schon in Folge 1.
Spoiler, ganz so hat es bei Ricardo auch nicht geklappt.
Ich hab dich mit zu meinen Eltern gebracht, die haben zu mir ins Haus geholt.
Bei mir war es tatsächlich so, danke Mama, dass bei mir halt nie Ritalin reingebaut. Also dass da, dass ich das nie bekommen habe, dass ich damit selber irgendwie gelernt habe, umzugehen, was vielleicht bis heute auch noch nicht so gerne geklappt. Aber das war, glaube ich, das Gute. Ich hab's genauso gemacht. Bei mir war es fast genauso. Ich Oberschule, Ernst Reuter, Digga, da war vorbei. Da war's dann vorbei. So.
Du bist ja Drug Addict, wenn du halt als Kind dir quasi gesagt wird, du brauchst Tabletten, um normal zu sein.
Ja, das Zeug ist richtig schlimm. Und das Zeug ist richtig schlimm.
Ja. Ich habe die Folge gehört übrigens. Auch habe ich übelst gefeiert. Dadurch kam ich ja überhaupt mit Tamasch ins Gespräch über quasi, dass ich ja auch das kenne und so ein bisschen, so wie das alles so ist. Also deswegen sitze ich auch hier, wegen dir, Ricardo. Dankeschön.
Danke.
Küsst euch doch jetzt!
Nee, aber das ist auf jeden
Fall... Nur vor Kamera.
Nee, aber wir wollen jetzt nicht abschweifen.
Nur für
wir
Geld.
Wir wollen jetzt,
ich hoffe, du hast genug.
Wie er geguckt hat. Wir wollen jetzt mal wirklich beim Ernst bleiben, weil das ist halt wirklich mega ernst.
Und ja, auf jeden Fall.
Nimmt mich tatsächlich auch mit. Also warst du dann Oberschule und dieses halbe Jahr Vollgas. Natürlich... Wenn Ältere dich unter die Fittiche nehmen, wie es Ältere eh immer machen, um zu gucken, wie standhaft ist man, wie, ne?
Die Älteren, die so junge Leute wie mich unter ihre Fittiche nehmen, die haben alle nicht mehr ein Ding am Laufen, Alter. Ja, also jetzt so. Mal jetzt ganz ehrlich, wo ich 21 war, habe ich mir mal versucht vorzustellen, dass ich jetzt mit einem 13-Jährigen so...
Ja, funktioniert nicht.
Und ich denke mir so, Alter, ihr Pisser, ihr müsst erstmal dahin kommen, wo ihr Kind, weißt du, so, ich weiß ja nicht, was man halt sagen darf, aber es ist ja so. Ja. Ist ja wirklich so. Wer macht sowas?
Niemand. Also so, oder halt so, ja, der Kleine wird alles für mich machen. So, weil die im Leben kaum eine Chance haben, beziehungsweise den Stärkeren nicht die Stirn bieten können, holen sie sich kleinere ran.
Die waren schon ziemlich cool, so, glaube ich. Also die waren jetzt keine so eine, ich muss jetzt auch nichts für die machen.
Ja.
Die waren halt selber einfach so, dem war, glaube ich, scheißegal und deswegen war ich halt einfach da und war halt einfach wie das.
Ja, also ich kenne die Zeit in Hellersdorf und Marzahn, da habe ich auch ein bisschen rumgehangen so und da war es halt auch normal, dass so ein 13-Jähriger mit 18, 19-Jährigen bonkifft. So. Das ist halt so, weißt du, so, das war da irgendwie normal in Marzahn. Ja.
Merkwürdig.
Ja.
Aber ich glaube, für dich ging es nicht ganz so normal weiter.
Nee, ich muss jetzt kurz überlegen. Also das war die Zeit... Dann habe ich bei meiner Mutter, da war ich nicht mehr tragbar und die wollte mich wieder zurück ans Jugendamt quasi so übergeben. Was problematisch war, weil das Jugendamt mich nicht vermitteln konnte. Bedeutet, meine Mutter hat mich rausgeschmissen. Ich wusste nicht wohin. Habe dann auch bei verschiedenen Leuten in den Wohnungen gepennt oder war auch ein paar Tage wach. Oder und wenn das nicht ging,
Parkbank,
Treppenhaus, Fußabtreter, unten Keller hingelegt und dann da mich pennen gelegt oder wenn ich aufgestanden bin oder wach geworden bin von Leuten, die mich wach gemacht haben, weil sie vor mir standen und gefragt haben, was warst du denn hier? Bin ich dann halt zum Beispiel bei N&P, so Niedrigpreise, ist so ein Laden, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, rein, hab dann da Brötchen gefressen, bin rausgerannt, Roller geklaut, war ganz hoch im Kurs, also war dann auch schon auf dem Weg zum Intensivtäter mit 14. Die haben mich dann auch aufgegriffen, nach Hause gebracht. Die hat gesagt, nein, nehmen wir nicht auf.
Mhm.
Und die haben mich dann an den Kindernotdienst nach Jungfernheide gebracht. Da darfst du aber auch nur 2 Tage bleiben, vom Gesetz her. Da kannst du nicht länger bleiben. Und wenn das Jugendamt, es gibt dann so Krisennotdienste und Kriseneinrichtungen, wo dann Jugendliche...
Also Treberhilfezeug und sowas, ne?
Ja, ganz viel. Also es gab wirklich ganz, ganz viel.
Aber du darfst halt nicht lange bleiben, außer da gibt es irgendwelche Subventionen für die vom deutschen Staat und dann kannst du da eine Woche bleiben, aber auch am besten mit Schuhe anschlafen, weil 10 sind auch auf dem Flur mit und du kannst die Tür nicht abschließen. Ne? Ja.
Und da gab es halt die Zeit der Obdachlosigkeit mit 14, so, wo man wirklich sich
denkt.
Ja, auch
sehr krass.
Ja, ist auf jeden Fall krass gewesen. Also, wenn ich überlege, war auf jeden Fall... prägend. Aber auch denn so, es gab am Zoo dann irgendwie eine Unterkunft für obdachlose Jugendliche, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die auch für Erwachsene war. Ja, aber da auch dann teilweise Zeit verbracht, Nächte geschlafen und aber auf jeden Fall krass. Aber irgendwann im Februar, nach 3 Monaten, wo sich auch verschiedene Leute in meinem familiären Umfeld, wie mein großer Bruder, drum gekümmert haben, weil der war dann auch irgendwann im Heim, in der AWO in Malsdorf und da hat er mich dann hinvermittelt. Die haben mich dann auch aufgenommen und dann war ich ab Februar quasi nach 3 Monaten dieser Hin- und Her-Wörterei, war ich dann halt endlich wieder untergebracht. Und es ging auch eine Weile gut.
Das ist hart, das ist hart. Entschuldige, dass ich dich unterbreche, das ist so hart. Ja. Fuck, Junge, das ist so, ich finde das so hart. Ich habe das auch 1-2 Mal gemacht, weil ich nicht bei meiner Mutter klingeln wollte und ihr nicht so die... das ist so hart. Ja. Das ist wirklich so hart, irgendwie draußen zu pennen. Du weißt, dass du machst und dann die Normalität kommt irgendwann. Bei dir ist ja die Normalität dadurch reingekommen, ne? Clown, links so rein.
Ja,
und dann,
also du musst wow. ja, du stehst da auf und hast ja einfach keinen Plan und dann musst du dir einfach einen Plan machen. Und ich glaube, ja. ich bin einfach so ziellos durch die Welt gelaufen. Hab gar nicht, manchmal gar nicht überlegt, was ich mache. Ich habe ja. einfach gemacht, irgendwas, so auch was sich ergeben hat. Krass. So, man hat auch andere Jugendliche sich so gesucht, die irgendwo auch so den ganzen Tag draußen waren, vielleicht weil sie ja, ja. in einer ähnlichen Situation ja. waren, ohne es genau zu wissen, in was für einer Situation die sind. Man hat einfach dann zusammen irgendeinen Scheiß gemacht. So, ne?
Gucken, was gibt's.
Ja.
Gucken, was gibt's.
Rollerclown war richtig, hat richtig Hobby gewesen. Also.
Aber warst du dann da jetzt auch mit deinem Bruder zusammen unterwegs?
Nee, oder? Nee, Grüße nee, geht nee. Raus an große Brüder. Das ist sehr, sehr ja. schön von ihm gewesen, dass er das gemacht hat.
Ja, ja, der ist auch heute noch wie ein...
großer Bruder?
Wie ein Papa. So, ja. Der ist manchmal mehr wie ein Papa. So, auch heute noch, ich bin 28, aber ja. so ist es halt nun mal. Ich glaube,
wie viel älter ist er?
Der ist 4 Jahre älter.
Okay.
Ja. Aber der hat es auf jeden Fall damals bewirkt, dass ich halt dahin kommen kann. Und ja, aber dann, ich glaube, dann habe ich schon so die erste Zeit mit Amphetamine und so mit den Leuten dann trotzdem noch Zeit verbracht. Habe zwar da meine Unterkunft gehabt, aber war halt irgendwie, keine Ahnung, ich glaube schon ein bisschen lost und so
ja.
insgesamt. Und da fing es dann auch an, dass ich wirklich so kriminelle Energien entwickelt habe. Das erste Mal so wirklich richtig, also ich meine durch dieses Klauen und Roller, durch dieses mhm. Brötchen-Klauen und Roller-Klauen, ich meine, das ist eine Sache. Die andere Sache ist...
Naja, mit einem Roller-Klau, wenn du ein paar Roller klaust und weißt, wo du die vermitteln kannst, dann bist du halt auch schon, das ist schon ja. fast kurz vor Autos knacken und wegbringen. So.
Ja, wir haben die halt irgendwie leer gefahren und sind dann halt, keine Ahnung, zum nächsten.
Ja, und Kinder sind Jugendliche, sage ich jetzt mal so. Jugendliche sind halt einfach so leer fahren und dann so, ja, Fuffi.
Nicht mal, wir haben die einfach stehen lassen. Wir hatten gar keinen, der sich hätte kaufen wollen, glaube ich.
Achso,
ich hätte
okay.
gar nicht gewusst, wo ich die hinbringen soll.
Achso, okay.
Einfach just for fun. Ja, also es gab auch zum Beispiel Kids und Co. Das ist so ein Jugend. So kann man seinen Tag verbringen als Kind.
Ja, ja.
So, ich weiß gar nicht.
Ja, so wie Falken
Jugendzentrum. Jugendzentrum, ja, Jugendzentrum. Ne?
Dort, wo die Crash-Kids abhängen.
Ja, da konnten so im Sommer konnten die halt skaten ja, ja. und im Winter, keine Ahnung, sich da mal irgendwie eine Banane abholen oder einen Apfel oder so. Weißt du,
ja.
so.
Ja, klar.
Auf jeden Fall, ja, denn in dieser Zeit, wo ich dann auch schon so 15 geworden bin, so fast, 14 war ich auf jeden Fall, dann war ich in dieser AWO in Malsdorf, hab dann so mit Leuten in Köpenick gechillt, auch wieder diese gleiche Geschichte, Amphetamin, Drogen, älter, die hatten auch da eine eigene Wohnung und mit denen bin ich dann nachts losgezogen, hab Leute überfallen. So, da haben wir dann so ein Küchenmesser mitgenommen oder es gab dann in Neukölln, gab es neben einer Tankstelle, wie viele Jahre ist es jetzt her? Ich weiß nicht, auf jeden Fall, egal, es gab neben einer Tankstelle einen Laden, da haben wir mit einem Backstein die Fenster quasi eingehauen und die waren...
Reuterstraße wahrscheinlich, die Tankstelle.
Nicht die Tankstelle, sondern neben der Tankstelle gab es einen Laden.
Achso, okay.
Da hängen so schöne Sachen an der Wand, die du so abziehen musstest.
Ja.
So.
Ja.
ja, und
ach so.
Da, die hatten so ein Rollgitter davor und das war so ungefähr Backstein groß, der Abstand.
Okay.
So, und dann haben wir da so lange reingehauen und haben uns da auch nicht blöde angestellt, weil wir haben so 2 Straßen weiter geguckt, wann der Bus kommt. Der Nachtbus war so ein Doppeldecker und dann sind da vorher hin, haben die Scheiben eingekloppt und sind dann irgendwie mit der Hand da rein und haben dann von der Wand so Sachen abgezogen, mit denen man Leute ganz gut abziehen kann.
Ja.
So Utensilien.
Und rein im Bus, weil die wussten, wann der kommt.
Dann sind wir losgerannt, nachdem wir so 3 Sachen genommen haben, die wo auch rangekommen sind, weil du kannst ja nicht überall rankommen. Mhm. Wir sind auch nicht überall rangekommen. Und haben dann mit diesen Sachen, also sind dann zum Bus gerannt, haben uns oben hinten hingesetzt im Doppeldecker, der ist losgefahren und an uns in die Wand vorbeigefahren.
Ja.
So, also wirklich sämtliche Autos.
Mhm.
Und wir sind, weiß Gott warum, auf jeden Fall da glimpflich bei weggekommen, aber die wurden natürlich später bei uns gefunden, die Sachen.
Ja, ja, ach so, ja, okay.
Die Utensilien.
Ja.
ja, und damit haben wir dann sämtliche Sachen überfallen. So, das gab's, es gab einen Schrotthandel da, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der hieß, auch da irgendwo in Schöneweide und sind da raufgelaufen, wollten Geld von dem haben. Der hat sich aber von sich eingekackt sozusagen, weil der hat dann einfach ein Messer, eine Schere hat er genommen, der hat gerade sein Geld gezählt. Und da stehen dann so 2 junge Pisser vor dem mit 14 Jahren. Ich weiß gar nicht, Alter. Ich glaube, ich hätte auch reagiert. Irgendwas genommen einfach so und der hat uns weggejagt.
Ja.
So. Aber so, dann sind auch andere Leute, die früh zur Arbeit gelaufen sind. Den haben wir irgendwie aufgelauert, so bei so komischen Waldwegen oder ja. so. Das sind einfach random Leute irgendwie gesucht, wo wir halt.
Für einen Apfel und ein Ei.
Richtig.
Ja.
Also da kam echt nicht viel bei rum. Und dadurch, dass ich schon intensiv da war und die uns dann irgendwann quasi hochgenommen haben. Ja. Ich glaube, beim Rausgehen aus der Wohnung von diesen einen Typen, was auch genau im Mittelpunkt dieses Umfeldes war, wo wir diese ganze Scheiße gebaut haben. Also direkt so da.
Hauptquartier.
Ja, genau. So in dem District, direkt drinne. Da haben dann die irgendeine OGJ oder so, ich weiß gar nicht, operative Jugendgewalt hat uns dann da aufgelauert, uns richtig weggehauen und
das war dann ja auch schon ein anderes Level, was er da dann erreicht hat, ne?
Ja, ja, das war auf jeden Fall nicht schön für die Leute auch, die sowas durchmachen mussten, da irgendwelche gestörten Drogenkids da vor sich stehen zu haben, wo du nicht weißt, wo du den auch ansiehst, dass sie wahrscheinlich ja nicht so ganz bei Sinn sind, so. Da hat man ja auch Angst als Mensch.
Aber es war für dich nicht krasser als Motorroller klauen und dann irgendwie wegschmeißen?
Ich habe mir überhaupt gar nichts dabei gedacht. Ja, wirklich nicht.
Weil du komplett weg warst.
Nee, auch nicht durch die Drogen, sondern auch so, glaube ich, hätte ich mir gar nichts mehr gedacht. So, ich war auch richtig abgestumpft.
Ja, also das Typische, wenn irgendjemand fragt, was hast du dir dabei gedacht? Die Antwort, nichts. Wo es keine andere Antwort gibt. Ne?
Das hat so der Drive der Gruppe ging halt so in die Richtung. Ja. So, das gibt, ich weiß gar nicht, keiner hat jetzt da gesessen und so den Rest überredet, sondern ist einfach losgelaufen und dann ist es einfach unterwegs passiert.
Weil im Grunde genommen im Hinterkopf will ja jeder genauso cool sein.
Oder auch Geld haben.
Ja, und da reicht ein Fuffi auch, ne?
Da reicht ein Zehner, so, tatsächlich.
Also für mich mega strange jetzt an der Stelle, so, weil das ist ja der Grund, warum ich dann zum Beispiel nachts nicht allein durch den Park gehen würde oder so, weil man diese ganzen Klischees im Kopf hat und jetzt sitzt du mir so gegenüber und erzählst das so ganz locker, dass du das halt so damals gemacht hast, also so gar nicht judgy oder so gemeint, aber es ist in meinem Kopf relativ heftig.
Ja, na, also es ist auch.
Für dich ja jetzt auch.
Ne? Für mich auch. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich da lang laufe, so, du weißt ja auch, du kannst ja auch der krasseste Kämpfer sein. Wenn du siehst, das ist keine war eine Gaswaffe, glaube ich, auch nur. Ja. Weil da nur diese gelben Patronen, gelbe Patronen dazu waren.
Ja. Aber es ist trotzdem aber egal, wenn die 10 Zentimeter vor deiner Fresse ist.
Wenn dann ein zitternder 15, 16-Jähriger und ein anderer Jugendlicher vor dir stehen und die sind einfach beide, du siehst ihn einfach an den Augen an, die sind richtige Köter, so, richtig von der Straße, so, die sind richtig so, ich glaube, das hat man auch uns angesehen, so, wir sind ja auch nicht gut ernährt gewesen, so richtig, wo man sich denkt, so, Alter. Aber natürlich jetzt im Nachhinein weiß ich, durch die Reflexion meiner selbst, dass
der Blick dazu,
ich habe ja viel Zeit gehabt zum Überlegen und natürlich weiß ich, dass es absolut nicht schön ist. Aber was will man machen?
Das ist dieser Scheißsatz, aber was willst du denn machen? Was willst du denn anderes machen? Du brauchst doch wenigstens einen Zehner in deiner Hand.
Ja, vor allem im Nachhinein. So, zu dem Zeitpunkt, man ist gar nicht in der Lage, auch die emotionale Reife zu besitzen oder Empathie zu besitzen für die anderen. Gibt's nicht. Du hast nicht mal Empathie für dich selber, sozusagen. Also du kannst nicht mal in dich selber reinhören, weil du gar nicht weißt, wer du bist, was du fühlst, was du überhaupt, was machst du hier auf dieser Welt. Ne?
Ja, aber umso krasser ist es ja auch, dass du jetzt hier anders vor uns sitzt und da irgendwie wieder den Turn geschafft hast. Aber ich weiß, zuerst ging deine Story noch anders weiter.
Ja, genau. Auf jeden Fall. Achso, und dann bin ich im U-Haft-Vermeidung gelandet. Dann war ich erst in der GESA und dann vom Haftrichter geführt. Der hat gesagt, du bist zu jung. Urvermeidung Frostenwalde hieß es. Das war auch wieder irgendwo Richtung Schwedoder, Richtung alte Heimat. Auf jeden Fall habe ich da dann ein halbes Jahr verbracht. So. Und
Wie sieht so eine Urvermeidung aus? Also?
Da sind dann sehr viele Jugendliche, die so in meinem Alter waren, die sehr jung waren auch, meistens unter 16. So, wo der Richter und auch, ich glaube, alle anderen, die da irgendwie die Entscheidungsträger waren, dass die Leute da hinkommen, irgendwie dachten, der kann nicht in Jugendhaft gehen, der gehört da nicht hin. So, ich schätze mal, der Punkt war das für die gewesen.
Weil da ist es noch schlimmer wahrscheinlich, ne?
Ja, weil da waren sehr viele, wo die vielleicht einfach die Hoffnung nicht verloren hatten. Wo die einfach wirklich dachten, so, das ist jetzt nochmal der letzte Schuss, so, bevor du jetzt, ich hab dann da wirklich nur Leute auch kennengelernt, die ungefähr so eine Leidensgeschichte wie ich hatten.
Ja.
Denen es gar nicht gut ging und die vor allem auch sehr jung waren. Also meistens unter 16 noch. So, da waren kaum Leute, die über 16, 17 waren. So, weil wahrscheinlich wäre ich älter auch gewesen, hätten die auch gesagt, geh mal Plötzensee. So, jetzt geh erstmal 2 Jahre hin und guck mal, wie du dich entwickelst und so, ne? Was ja dann später auch passiert ist. Ich meine, mit 14, 15 ist es, glaube ich.
Kommst du da nicht hin, dann kommst du halt in irgendwelche Einrichtungen wie hier.
Ja, na, Kieferngrund.
Kieferngrund, Mexiko-Platz.
Das ist ja wieder was anderes. Das ist Arrest. Wenn du
und das auf der anderen Seite?
Das ist keine Ahnung.
die geschrien haben.
Auf jeden Fall war ich da auch, aber das habe ich schon wieder ausgeblendet. Da war ich auch noch davor sogar. Okay. Irgendwann mal. Wegen auch Graffiti. Kinderzeugs. Ist auch egal. Auf jeden Fall ja, bin ich denn da gewesen, ein halbes Jahr, da kam die Gerichtsverhandlung. Genau, U-Haft-Vermeidung ist für die Zeit der U-Haft bis zur Urteilsprechung.
Ja, ja.
So, aber auf jeden Fall habe ich dann Paragraph 63, glaube ich. Ich glaube, Therapie statt Strafe.
Ja.
Das ging dann um Drogentherapie für mich. Das war die Urteilsverkündung. Parseval hieß das. Die haben so Leute auch zum Beispiel für 3 Monate in die Türkei geschickt.
Ja.
So, und dann gab es so Arbeiten macht frei Modus für die. Also das ist, sorry, bitte für den Spruch, 64, aber das, die haben wirklich so uns den ganzen Tag arbeiten lassen. Und deren Konzept war es so drillmäßig.
Ja, ja.
Also richtig so Drill, so, du stehst Fuß auf, die geben dir 15 Minuten, bis du angezogen bist, dein Bett so bundeswehrmäßig, so, also so wirklich hardcore.
Ja.
Und die haben auch mit dem Synanon hier in Deutschland zusammengearbeitet, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ist ja auch eine Einrichtung.
Erklär gerne.
Ist ja eine Einrichtung für auch Drogenabhängige, um wieder zurück zum Leben zu finden. Erwachsene. Und die haben dann auch zum Beispiel mich nach Frankfurt am Main geschickt. Also erstmal kurz die davor die Story. Die haben mich erstmal in die Türkei geschickt, zu Parseval. Es war so eine Einrichtung für Jugendliche, um den halt, um die zu drillen. Die haben dann Noten bekommen, durften auch rauchen und so, wenn die gute Noten hatten, wenn sie gut gearbeitet haben.
Crazy.
Also in der Türkei hast du dann zum Beispiel mit der Spitzhacke den Boden um Bäume den ganzen Tag aufgerissen, damit da Wasser rankommt, wenn es regnet. Und eines Tages habe ich halt mich...
Also warst du in der Türkei? Also wurdest
ja, 3 Monate. Krass. Karaburun. Da habe ich auch sehr viel Türkisch gelernt übrigens.
Oh, wie alt warst du da?
Sehr viel.
Das ist in Aşkım, ja.
Bende ihm.
Oh, ja. Sehr gut, ich auch.
Bei welchem Zeitabschnitt sind wir da? Wann, wie alt warst du, als du in der Türkei warst?
15. 15, 16, so im Dreh.
Krass.
Ich würde sagen 15.
Krass, bist du auf einmal in Türkei. Und muss mit einer Spitzhacke.
Musste arbeiten.
Ja. Boah, ich lach gerade, aber was ist das, Alter? Das
ja,
ist
man krass. Lacht manchmal so komische Situationen weg, ne?
Ja, das ist krass.
Und ja, da habe ich dann eines Tages, also das war auch so 2,5 Monate und wir hatten nur 3 Monate Zeit da, ne? Und da habe ich dann eine 6 bekommen von einem Mitarbeiter da, der vor Ort auch der Türke war auch, aber auch für die gearbeitet hat, für die deutsche Institution, die uns da hingeschickt hat. Aber er war halt Einheimischer und der hat mir eine 6 gegeben, das heißt, ich durfte nicht rauchen. Ich bin halt emotional komplett zusammengeknickt und hab den umgehauen. So.
Aber für mich hört sich das so strange an, so eine deutsche Organisation, die dich dann da in die Türkei schickt. Und dann kriegst du dann Noten irgendwie, je nachdem, wie gut du dich benimmst oder darfst du rauchen oder nicht.
Wie gut du arbeitest.
Yeah.
Also und dich benimmst natürlich, aber vor allem ging es um die Arbeit und die Mitarbeit.
Strange. Und dann halt bei Jugendlichen. Das klingt so strange alles in meinem Kopf.
Das Belohnungssystem auch mit den Zigaretten ist sehr fraglich, wie die das machen. So, das, aber das, ich glaube, das ist irgendwie...
das hat übrigens so die ganzen Reality-TV-Formate machen das jetzt auch so.
Ich glaube, da könnte man auch eine Zusammenarbeit machen.
Das Türkei-Camp.
Das ist ja...
Genau. Ja, aber es gibt doch die strengsten Eltern der Welt. Die haben das doch schon längst ausgebeutet, die ganze Nummer.
Stimmt.
Gab's doch genauso, gab's doch das schon.
Boah, hab ich schon wieder voll vergessen.
Da hab ich mich gesehen.
Ja, aber es ist tatsächlich hart. Es ist tatsächlich hart. Bist du da in der Gruppe? Seid ihr da,
ja,
da in der
viele,
Gruppe?
Viele, viele.
Also du kanntest Leute, die mit dir dahin sind?
Die nicht mit mir dahin sind. Ich habe da Leute kennengelernt.
Okay. Also, aber das ist ja trotzdem viele. Krass, dass du fährst und die oder fliegst und der Weg ist halt so, okay, ins Ungewisse.
Ja, auf jeden Fall. Also, die haben ja auch hier Standort in Deutschland. Ich war ja nicht direkt so, okay, Urteilsverkündung und direkt Flughafen und Zielleine, sondern die haben hier in Deutschland auch Bauernhöfe, Riesenbauernhöfe, wo die halt mit das Gleiche mit denen machen.
Achso, ja, du musst dich erstmal bewerben und so, ob du da irgendwie
ja, genau.
dahin darfst.
Und,
das ist
nein,
ja.
darf nicht so. Du bist erst dahin gekommen, wenn du zum Beispiel auch wieder abgehauen bist.
Achso, und dann so aus Türkei kann er nicht abhauen oder so.
Da wird er sich wahrscheinlich zweimal überlegen.
Ja, das war ja andersrum. Er durfte da nicht hin, er musste dann dahin.
Er musste dahin. So Dings wie Midnight, aber, Midnight
krass,
Express.
Alter. Also wow, ich bin gerade so echt so auf so einem Wow-Flash.
Ja, deswegen, ich habe noch nie davon gehört. Also ich finde das so weird in meinem Kopf, dass es sowas gibt.
Ja, auf jeden
Der
Fall.
Der kommt aus Marzahn, dann schicken wir den erstmal zu den Türken.
Da waren aus ganz Deutschland waren da Leute. Also Parseval hießen die. Kann man sich gerne mal angucken für die Leute, die schwierig genannt
haben. Nein. So,
keine Empfehlung
nicht.
an dieser Stelle.
Nein, macht das nicht, das war ein Witz. Aber auf jeden Fall, dann habe ich da halt diese körperliche Auseinandersetzung gehabt mit diesen, ich weiß auch nicht mehr, wie
hieß. Hast ihn weggehauen, er hat dir keine Kippen gegeben,
er hat mir eine 6 gegeben und ich wusste, ich darf jetzt 3 Wochen nicht rauchen.
Botzlandlacker.
Es gab 8 Zigaretten am Tag, die wurden auch so richtig eingeteilt und wirklich hardcore. Also ich frage mich, wie das auch so geht, aber ist auch egal. Auf jeden Fall, meine Strafe war, bevor die dem Gericht sagen, okay, der hat diese Sache hier nicht durchgezogen und der Richter muss sich überlegen, was mache ich jetzt mit dem?
Weil dann bekommen wir auch keine Subvention mehr und keine Zuschüsse wahrscheinlich, ne?
Ja, die haben mich dann nach Synanon Frankfurt am Main geschickt, zu den Erwachsenen.
Alter.
Und das war so, ich bin dann in Berlin wieder angekommen, beziehungsweise Kloster Lenin hieß es ja bei Berlin. Und da haben die mich dann halt gesagt, ja, hier kannst du auch nicht bleiben. Du musst auf jeden Fall jetzt haben wir noch eine Sache, die wir mit dir machen können. Und wenn das nicht funktioniert, dann können wir dir auch nicht mehr helfen. Dann müssen wir zum Gericht sagen, das muss widerrufen werden und das Gericht muss dann entscheiden, was mit dir passiert. Und höchstwahrscheinlich gehst du dann erstmal für ein paar Jahre rein. So, ne? Und dann habe ich gefragt, ja, wo geht's denn hin? Und dann, ja, zu den Erwachsenen. So. Sehen, damit du auch mal siehst, wo du enden kannst, wenn du so weitermachst. War so wahrscheinlich die Message.
Ja.
Alter, aber zum Synanon Frankfurt am Main kann ich nur eine Sache sagen, da hat mich dann eine Erzieherin dahin gefahren, bin da angekommen, Sechs-Mann-Zimmer mit den übelsten, also wirklich, die waren, das war für mich ein richtiger Schock und ich habe wirklich keine Ahnung gehabt, die sind einfach schon am Ende gewesen, ne? Wirklich am Ende der Tatsachen,
ja,
was sie da mit sich angestellt haben und dann als Jugendlicher dazwischen denen ist schon echt eine Erfahrung gewesen, aber ich konnte halt gar nichts machen.
Krass.
So. Also da war halt auch so, auch wieder so Beschäftigungstherapie, du hast dann so gefrühstückt in so einem riesen Saal, Müsli und sonst was. Und dann, keine Ahnung, gab es so Wäschereien und so Sachen, wo man halt irgendwelche Sachen macht. Also,
ja,
Arbeitszeug,
ja.
Irgendwie Beschäftigungstherapie.
1 Euro die Stunde.
Nicht mal. Ich glaube nicht mal.
Da hast du nie als Jugendlicher hast du da nichts bekommen.
Auch als, ich weiß nicht, ob der Erwachsene was bekommen hat, das kann ich auch nicht mehr genau sagen.
Ja.
Auf jeden Fall weiß ich, dass ich dann daraufhin so lange da, bei dem ich einfach hingesetzt habe im Büro oder beim Büro, vor dem Büro gab es so 2 Stühle, da habe ich mich einfach so lange da hingesetzt, bis die dann irgendwann nach 3 Tagen gesagt haben, okay, gut, du willst nicht anders, jetzt lass mal das Gericht entscheiden. Und dann, also zu wirklich, was mich sehr gewundert hat, haben die zu mir gesagt, ja, du kriegst jetzt ein Ticket nach Berlin, da kannst du dich bei, musst du da und da hinfahren, Urban Sozial hieß es, das war auch so wie so ein Jugendheim und da kannst du hinfahren, da kriegst du ein Zimmer, da kannst du dann, wie gesagt, einziehen, so. Und es war komplett offen. Also es war einfach nur ein Heim,
das ist das
in so einem langen Flur.
Wo die dein Geld aufbewahren, einteilen, was
ja.
Du denkst, das ist so Treberhilfemäßig.
Richtig.
Das, ja.
Und da hat sich eigentlich gar nicht so krass jemand um einen gekümmert, sondern du hast dein Geld gekriegt, du hast deine eigene Wohnung gekriegt mit eigenen Schüssel.
Ja.
Oder mit jemandem zusammen.
Das ist ein Resozialisierungsprogramm eigentlich.
Richtig. Und das hat das Gericht für mich entschieden, dass das jetzt wahrscheinlich der richtige Weg ist. War es nicht. So.
Dein Gesicht war auch alleine.
Scheiße.
So ganz trocken.
Scheiße. Ja. Aber was war in deinem Kopf, Bruder, was war in deinem Kopf, dass du hast dich dorthin gesetzt und du wusstest, das hier nichts für mich?
Nee.
Und dann wurdest du dort zu diesem Reden. Oder dachtest du dann so, Jackpot, bin ich jetzt gerade hier?
So, ja, frei.
Mann.
Weil ich war ja Frostenwalde, also Urvermeidung, da warst du auch wie eingesperrt quasi.
Ja.
Danach 4-5 Monate diese komische geisteskranken Leute da, ja, mit denen ich mich da auseinandersetzen musste.
Ja.
Also ich glaube Jugendliche, Erzieher, die ja meistens auch ein Ding weg haben und dann am Ende die letzte 2-3 Wochen da in diesem Synanon in Frankfurt am Main, bei den wirklich richtigen
Zombies.
Ja, wollte ich sagen, so. Ich will jetzt nicht so abwertend reden, aber ist halt nun mal so. Ihr habt vielleicht auch den einen oder anderen coolen, aber die meisten sind einfach wirklich am Ende, aber ist auch egal. Auf jeden Fall kam ich mir frei vor, weil ich bin auch davon ausgegangen, weil ich jetzt hier durchziehe, ich war bereit, in den Knast zu gehen.
Ja.
Weil es war schlimmer für mich als.
Warst du wirklich bereit? Warst du, ja,
ich wusste ja nicht, was Knast ist. Ja. Keine Ahnung.
Ja.
Hätte ich es gewusst, hätte ich es mir vielleicht auch anders überlegt, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich gar nicht so. Ich dachte, Frostenwalde, so, man hat auch so irgendwann das Gefühl, so, was soll jetzt noch kommen?
Ja.
Ja, vor allem, wenn du vorher in diesem Camp da warst, ne?
Ja, nicht mal das Camp war das Schlimme, sondern wirklich die 2 Wochen prägend in diesen komischen Erwachsenen, in dieser Erwachseneneinrichtung. Mhm. Weil die waren, du hast ja wirklich mit richtig, die waren wirklich, mit denen konntest du gar nichts machen. So.
Also Frühstück, was du sagtest, war dann Müsli, Brötchen oder Subotex?
Ja, ich weiß nicht, ob Subotex, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich mit denen im Zimmer pennen musste, in so Doppelstockbetten, so 3 Stück nebeneinander und... Hast du ja einfach gefragt, so, Alter, was ist denn, die haben Geräusche und Sachen von sich gegeben, man kann sich da vorstellen, so, man kann sich da wirklich vorstellen, so, weißt du, das sind ja nicht andere, das sind ja die gleichen Leute, die auch jahrelang am Bahnhof da vegetieren.
Okay, also, dann dieses Resozialisierungsprogramm und du warst so Jackpot frei und ich habe sogar noch Geld vom Staat.
Mitten in Marzahn, Hellersdorf, Blumenberger Damm.
Och man, Alter.
Ja.
Also wieder rein ins Haifischbecken.
Genau da, wo ich meine Karriere eigentlich schon begonnen habe. Und dann habe ich auf jeden Fall auch wirklich richtig hart direkt auch Scheiße gebaut. Habe mir sofort Leute gesucht, wo ich wusste, die verkaufen Drogen. Wollte das unbedingt auch machen. hab's dann auch hinbekommen zu Deichsinn irgendwie, dass ich das mache und ich bin aus dieser Einrichtung nach 3 Monaten rausgeflogen und da habe ich sogar noch betreutes Einzelwohnen bekommen mit 16. Ich hatte die Wohnung, zwar keine jüngeren Menschen, aber auf jeden Fall sehr viele Leute, die sehr, sehr gewillt waren, Geld zu machen mit wirklich hartem Zeug. So. Also die haben dann wirklich auch von Leuten aus Neukölln, Mehringdamm, da bin ich dann zu gewissen einschlägigen Familien gefahren, die ich von irgendwelchen Leuten kannte, die bei uns auch schon damals rumgerannt sind und so junge Leute gesucht haben, die so gewillt waren, Sachen zu machen für die, wie verkaufen. Und dann bin ich für die Leute dann hingefahren und bin dann mit einem Bus mit einer Tasche voll in der Innenseite von meiner Jacke wieder zurückgefahren und hab dann bei mir das in der Wohnung so ausgebreitet. Und
wie
dann
im
halt
Film,
wie man sich das vorstellt.
Wie im Film, ja.
So, und es ging auch dann irgendwie so 2 Monate. Da war aber wirklich auch sehr harte und lange Tage gehabt und Wochen. Also ich war 5 Tage wach und habe 2 Tage gepennt, mich absolut gar nicht, fast gar nicht ernährt. So, also die Drogen waren meine Nahrung, wirklich.
Hast du was rausgehabt oder just on your own supply?
Nee, gar nichts.
Nur damit du selber machen kannst.
Ja. Ja. Ich habe wirklich viel selber gemacht. Also das war wirklich so denn die Amphetaminzeit, das war nicht nur so Koks oder so, sondern einfach nur Amphetamin-Teile waren so richtig hoch im Kurs. Da habe ich dann 4 Stück hintereinander genommen und war dann mit irgendwelchen Leuten in der Wohnung.
Alter.
So blaue Audi-Zeit war das.
Oh Gott.
Ja, auf jeden Fall ging das auch natürlich nicht lange gut, weil eines Tages habe ich bei mir in der Wohnung wieder was gehabt. Ich habe so 10, 12 Leute bei mir in der Wohnung gehabt, wo ich alle kannte und alle kannten mich und wussten auch, für wen ich diese Drogen auf dem Tisch habe und die waren so auch so mehr oder minder connected mit diesen Leuten.
Ja.
Also die waren greifbar für die.
Ja.
Einer war dabei, der das nicht wusste, der war auch ein bisschen älter. Der war damals, wenn ich 16 war, 23, 24 so und ich habe was auf dem Tisch liegen gehabt und bin eingeschlafen irgendwann und die Leute waren dann halt weg, wo ich aufgewacht bin und es war auch was vom Tisch weg. So, es hat was gefehlt. Und es war aber für Familien und für Leute, wo ich mir übelst eingeschissen habe. Ich habe mir richtig eingeschissen, muss ich wirklich sagen.
Also nicht wenig auch.
Nicht wenig, ja. Für mich erheblich und wahrscheinlich für die nicht, aber für mich auf jeden Fall erheblich. Ja, bin dann erstmal irgendwie so wieder klargekommen, wusste auf jeden Fall direkt, wer das war, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass der Rest das war, so von den Leuten. Und bin dann zu wieder nach Mehringdamm gefahren, hab dann da gesagt, ey, sieht so und so aus. Und die meinten zu mir, okay, es gibt 2 Optionen, entweder du sorgst dafür, dass es wieder zurückkommt und stehst dafür gerade und dir passiert eigentlich nichts so. Oder wir sorgen dafür, dass es wieder zurückkommt und du musst dafür zahlen. Und zwar nicht nur mit Geld.
Wie in einem Film, ey.
So.
Ja. Das, ja.
Ja. Also so, ist auch so, wahrscheinlich so ist für die die so einzige logische so Vorgehensweise dann auch bei sowas. Ja, und ich habe dann halt...
Hast du nicht mal die du bringst uns den Typ-Situation gehabt? Also
nee.
Das haben sie nicht mal gesagt?
Nee, die haben gesagt, entweder wir kümmern uns alleine jetzt darum. Wahrscheinlich wollten die mit mir auch gar keine Zeit verbringen. Zu gefährlich.
Ja.
Ich meine, für die war ich einfach auch nur... Ne?
Ja.
45 Kilo auf 1,86 so.
Ja.
Also,
scheiße.
Ja, und dann bin ich halt zu diesem Typen, hab den halt quasi durch jemand, der den mitgebracht hat, herausgefunden, wo er wohnt. Der hat dann da geklingelt, hat gesagt, ey, ich bin hier, machst du auf. Hab noch einen Kumpel bei, bin hoch in die Wohnung und hab den halt komplett zusammengeledert. Also
ja,
auch
klar.
Wirklich direkt mit einem Messer, die Sehne, also durch Zufall, ich wollte sich ins Bein stechen, er hat dann seine Hand dazwischen gehabt und die Sehne zwischen Daumen und Zeigefinger durchgecuttet,
ja.
Sozusagen dadurch. War auch so, ich bin gar nicht der Typ dafür.
Ja, voll im Film.
Ja.
Man muss ja noch dazu sagen, dass du in einem Adrenalin-Modus warst. Entweder ich werd gefickt oder ich zeig, dass ich nicht dran schuld bin.
Ja.
Messer und so, ne? Was soll
ist,
ja, das ist,
immer. Ist, also guck mal, ich sag auch direkt, ich bin persönlich hier, der mich kennt, weiß, dass Gewalt und alles, was ich da auch in dieser Wohnung mit diesem Typen gemacht habe, gar nicht meine selbst widerspiegelt.
Ja.
Aber man weiß auch selber, durch andere Geschichten vielleicht, was Drogen mit Menschen machen. Und Drogen in Kombination mit Angst und dieser ganzen Situation, die ich halt jetzt schon lange erklärt habe, macht halt nun mal genau das, was
Notmodus.
Ich da gemacht habe.
Du gehst in Notmodus.
Ja, genau. Das ist dann halt einfach auch irgendwie...
wie so ein Film. Und hinterher kannst du dich nicht richtig dran erinnern und läuft einmal so ab. Und du weißt teilweise auch gar nicht mehr, was du gemacht hast, nur aus Erzählungen von Dritten dann und das, was ich.
Ja, das, ich glaube, ich wusste schon, was ich gemacht habe, aber... Das war schon sehr verschwommen tatsächlich. Also ich wusste noch so ungefähr, was ich gemacht habe, aber es war trotzdem sehr, 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 wie als wenn man so zugeguckt hätte.
Ja.
Und bin dann aus der Wohnung raus, wurde gesehen natürlich von Leuten, die mich kannten, die auch gerade auf dem Weg zu dem Typen waren, um da zu chillen. Und es war am Ende, nach 3 Tagen hat Miss OGJ mich auch wieder, habe ich erst angerufen, wie auf mein Handy.
Ja.
Hat gesagt, ey, wir wohnen jetzt, also diese betreute Einzelwohnen, der Träger hieß Jakus und die hatten so einen Standort quasi und die meinten, ey, wir sind jetzt hier. Und du hast jetzt, kannst herkommen, dich stellen oder du kannst das Spiel jetzt weiterspielen und du wirst ewig. Und ich war halt irgendwie so am Ende, dass ich halt wirklich am Ende meiner ganzen Kräfte auch, dass ich dann gesagt habe, okay, komm, jetzt dahin fahren. Und,
hast du gemacht?
Da, ja, bin dahin
gefahren. Groß, groß, Dicker. Egal, also, wie durch du warst, groß. Das ist, ja, das ist groß.
Aber ich glaube, ich hatte auch gar keinen, ich musste ja abwägen, was habe ich jetzt noch für Möglichkeiten.
Ja.
So. Auch noch das mit den Leuten, die, für denen ich da halt was schuldig war, hat noch so ein bisschen mitgeklungen, glaube ich.
Ja.
Was ich trotzdem auch irgendwie Angst hatte, weißt du, Konsequenzen oder irgendwas. Natürlich auch, Alter, was willst du da noch machen? So. Meine, ich hatte da wieder dann so das Gefühl, okay, es reicht so.
Ja.
Klar. Und auch wieder angekommen und komplett erstmal auch zusammengetreten worden von den lieben Kollegen, obwohl ich mich gar nicht gewehrt habe. So. Also wirklich, dass auch dann die Erzieher, die dann daran diesen Standort von Jakos rausgekommen sind, dann die anschreien mussten, so, wo man sich fragt, so warum. Ne? Ist auch wieder so eine Sache, ein bisschen übertrieben. Aber fanden die als notwendig.
Ja, weil die wahrscheinlich wussten, mit wem du, oder weil die vorausgesetzt haben, mit wem du zusammengearbeitet hast. Oder so.
Nee, ich glaube nicht.
Einfach erstmal brechen wieder. Dieses typische Brechen.
Ja, ja, klar. Ich glaube auch, dass es vielleicht damit zu tun gehabt hat. Ja, weil die mich dann auch mitgenommen haben, verhört haben und es hat dann nicht lange gedauert. Hab dann da irgendwie vom Haftrichter wieder und dann Plötzensee, auf jeden Fall, Bölzestraße.
Ja, ja.
Dann im Jahre 2012.
Okay. Ja. Okay. Alter, was da alles passiert ist in den
im März. Ja. März 2012.
Was da alles in den 12 Jahren passiert ist. Junge, der war ja auch gar keine Ruhe im Grunde genommen. Und jetzt?
Ja, auf jeden Fall. Also das war dann so die Zeit oder der Grund, weshalb ich reingekommen bin. Der ganze lange Weg, wie ich mir erarbeitet habe, den Urlaub da zu nehmen für 2,5 Jahre.
Und die letztendliche Verurteilung war dann wegen Körperverletzung?
Wegen gefährlicher Körperverletzung. Mhm. In Tatbestand mit verschiedenen Sachen. Also da gab es dann halt Hausfriedensbruch, irgendwie, keine Ahnung, verschiedene Sachen.
Kam dann alles ein bisschen
ab. Ich hatte ja auch Vorbewährung, also da haben noch ein paar Sachen mit hinzugeklungen von früher halt, die noch in dieser Bewährung mit beinhaltet waren.
Ja.
Da stand auf jeden Fall einiges auf dem Zettel. So, du kriegst ja auch dann irgendwie so einen Zettel in U-Haft, wo dann halt deine ganzen Anzeigen, glaube ich, drauf sind, so, die du jemals bekommen hast.
Ja, das ist das Voraussendigungsblatt, ne?
Ja, kann sein. Ich weiß auch nicht mehr genau. Weil das war eine richtig crazy Zeit für mich, wo ich die ersten Wochen da drin war. Die haben mich auf Tabau setzen müssen, weil ich Aufschluss, die hat mich nicht Tischtennis spielen lassen. Ich bin mit Tischtenniskelle auf Köpfe eingehackt auf den.
So krank, Alter.
Weil ich wirklich wie so in die Ecke getrieben gefühlt habe mich. Also wirklich so auch so Angst, hektisch und nicht wusste, so ich muss jetzt hier auf jeden Fall irgendwie.
Ich muss jetzt hier jemanden wegmachen, damit ich eine Nummer bin.
Ja, ich muss auf jeden Fall zeigen, dass ich jetzt hier mich nicht auf jeden Fall bumsen lasse. Kann man das sagen?
Ja.
Kannst du ja sagen.
Du kannst alles sagen, was du möchtest, Digga.
Bumsen.
Alles außer Faschokram und.
Der wird dann hinterher rausgepiepst, aber sonst kannst du alles sagen.
Ja, ja.
Bumsen, ich bitte, bumsen, das ist voll süß.
Ja,
ich würde heute voll gern mit dir bumsen, Schatz.
Guck mal, die Bienen bumsen die Blumen.
Ja, das Bumsen ist doch voll das süße Wort.
Ja, auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall krass. So, weil da habe ich auch vorhin gesagt, 45 Kilo auf 1,86 Körpergröße.
Krass,
so
dass du überhaupt noch gelebt hast.
Ja, naja. Ich glaube, es hätte ich auch nicht mehr lange. Ich sage auch immer, wenn mich jemand fragt, dass das mein Leben gerettet hat, dass ich reingekommen bin. Auch generell. Egal, wie hart es da drin für mich nochmal persönlich war als Deutscher. Ich glaube, das musste so sein und musste so passieren, damit man nochmal die Kurve bekommt. Auf jeden Fall.
Wie alt warst du dann da, als du verhaftet wurdest und da rein bist?
15, 16. 16 so, ja. 16 und dann war ich bis 19 drin.
Okay.
16 Plötze ist halt auch schon eine Nummer, ne? Da sind auch nicht viele 16-Jährige gewesen.
Ja. Nee.
Und dann vor allem gleich 3 Jahre? Also
2,5.
Aber übel, Alter. So für so jung, das ist
ja. Ja, hat ja ein bisschen was angesammelt,
ja,
ne?
Ja, wollte ich gerade sagen.
Ja, aber das ist ja trotzdem nochmal so eine richtige Kelle, der nochmal so einen richtigen harten Nackenschlag.
Ich glaube, der Richter hat sich auch gedacht, so dass von der Kurve der kriminellen Energie, also wenn du dir überlegst, wie das die ersten Anzeigen, und der Richter hat ja auch so die ersten Anzeigen waren Klauen, die zweiten Anzeigen waren Überfälle, die dritten Anzeigen sind schon Stiche,
ja.
So mäßig jetzt. Ja. Ne? Also es hat sich immer tendenziell weiter nach oben bewegt in die kriminelle Region oder in die menschenschädliche Region, so, dass du wirklich auch sagst, so, ey, der schadet jetzt schon wirklich Menschen, ja. So. Leib und Seele.
Ja.
Und natürlich ist es da verständlich, dass man davon ausgehen kann.
Es ist vollkommen. Und eigentlich ist es notwendig, sowas zu stoppen. Aber in so einem Alter, das Ding ist, dass du halt alle sozialen Standpunkte und alle sozialen Formen von Hilfe abgelehnt hast schon.
Ja, hat ja wirklich alles versucht. Ja, kann man ja wirklich sagen. Ich war wirklich einmal komplett das deutsche System, einmal so, was es so gibt in diesem Repertoire, habe ich einmal durchlebt.
Und jetzt mal so Revue. Was würdest du sagen, der du jetzt bist?
Da würde ich gerne zum Ende hinkommen, weil du kriegst ja jetzt den Turn noch im Knast. Also so Revue passieren lassen würde ich das gerne erst hinterher. Ja, sondern erzähl doch erstmal, wie du dann jetzt tatsächlich die Kurve gekriegt hast im Knast noch. Ja, noch einiges.
Erstmal so richtig mit Stimmen hören, so mit Paranoia, mit Angstzuständen. So. Ich habe Angst vor Sachen gehabt, wo man sich fragt, so, damit habe ich noch lange zu tun gehabt, auch nachhaft.
Also es ging erstmal noch weiter bergab für dich persönlich.
Ja, also dann die ersten 2-3 Wochen bis 5 Monate haben nämlich, also die ersten 2-3 Wochen waren so krass für mich, weil ich einfach so erstmal Angst hatte, nur Angst so vor Sachen, die es nicht gibt. Irgendwie in meinem Bett liege. Es wird Sommer draußen, ich denke, da reden mit zwei miteinander, mach Fenster auf, war angeklappt vorher, ich höre so, auf einmal kommt es aus dem Bad. Ich rede mir ein, es kommt aus dem Bad, oben aus dem Dings, Abzieh. Ja.
War die alleine untergebracht oder
ja.
Doppelt?
Nee, doppelt wirst du nur, wenn du selbstmordgefährdet bist in Jugendhaft. Dann wirst du doppelt untergebracht, also zumindest im Plötzensee.
Ja.
Dann ging für mich so lange hin und her, vom Bad zum Fenster, vom Fenster zum Bad, weil es immer jeweils von der anderen Richtung kam, wenn ich habe mir das einfach auch eingeredet, denke ich. Da gibt es einen roten Knopf. Du wirst ja kennen, wahrscheinlich Notfallknopf. Klingel. Da ich dann irgendwann völlig verschwitzt hab gesagt, ey, ich komme nicht klar, mein Herz rast, ich habe Angst, ich weiß gar nicht, vor was ich Angst habe. So. Und die haben mich dann zu der AGST gebracht. Und dann gab es Tabor für mich in einer in Massen. So, ich habe mich dann wirklich, auch die haben mich richtig ruhig gestellt auch. Dann auch wirklich ein halbes Jahr.
Mehltabletten einfach so.
Betonklotz.
Ja. Ich wurde richtig ein Zombie.
Ja,
nach einem halben Jahr, du hast mich eine Sache gefragt. Ich habe so 2 Minuten, ich habe richtig gemerkt, wie ich mein Kopf so 2 Minuten lang überlegt hat, bis ich wusste, was ich jetzt antworte. So, richtig Zombie.
Ja.
Aber hat mir zumindest die Paranoias und alles genommen. Ich habe auch richtig zugelegt dann. Ich habe dann 90 Kilo gewogen, von 45 auf 90 dann.
Mit Training oder?
Nee, einfach richtig aufgeschwommen, wie so ein Schwamm, so richtig überall Fett und so.
Das auch Bauch, zieht ja auch Bauch. Alles.
Ich kann sagen, man redet mal jetzt nicht über den Bauch.
Den habe ich jetzt auch wieder bekommen, aber auch nur, weil ich aufgehört habe zum Kiffen.
Ja. Nee, nee, Prost. Wir sind bei Haftbar übrigens. Ein Cheers geht auf aufhören zu kiffen.
Prost.
Ja, und dann auf jeden Fall habe ich da drinnen dann irgendwann auch wieder in den Tabor, wurde abgesetzt, langsam. Habe dann Abschluss gemacht, mein letztes halbe Jahr in der 10., weil ich bin ja seit der 7. Klasse bin ich auch gar nicht mehr wirklich zur Schule gegangen. 8., 9., 10. habe ich gar nicht eigentlich wirklich erlebt, sondern erst das letzte halbe Jahr in der 10. habe ich dann in der Plötzensee nachgeholt. Ja, und dann kam eigentlich schon ziemlich am Anfang, ich habe einen richtig fetten Ordner mit noch, den habe ich jetzt noch, hätte ich eigentlich mitbringen müssen, mit Texten, die ich da geschrieben habe.
Ja.
Also ich habe dann so ein 15-Euro-Radio bekommen, so ein Radiowecker. Da lief zu dem Zeitpunkt von Crow Easy. So, und ich habe mir dann seine Stimme, ich habe jedes Mal so durchgeschwört, so wo ist der? Oder wo ist überhaupt was, wo ich, aber das war mein Lieblingssong, das wusste ich noch. Ja. Weil darauf konnte ich mich gut einlassen, mit so Texte schreiben.
Ja.
Und das sind halt die ersten Gehversuche gewesen. Es war auf jeden Fall Crow mit seinem Song Easy. Und ich habe mir seine Stimme weggedacht und Texte geschrieben. Irgendwann habe ich dann auch gar nicht mehr das so gehabt, dass ich dann auf diesen Song warten musste, sondern ich habe einfach irgendwie so in meinem Kopf so Sachen runtergeschrieben.
Ja.
Egal wie schlecht, ich musste schon manchmal schmunzeln, so was ich da auch geschrieben habe. So,
es ist egal, weil du hast es in deinem Kopf, zu deinem Studio gemacht.
Richtig.
Und das ist was richtig Großes, Alter. Ist was richtig, richtig Großes.
Und wenn ich mir so heute die Texte durchlese, so man sieht, das ist ja der Spiegel der Seele. So, du weißt, okay, da muss ich ganz schön krass, was für Flausen habe ich da im Kopf gehabt, dass ich so eine Kacke da aufgeschrieben habe. Also so wirklich so totaler krasser Scheiß, so weißt du, so teilweise ein Text, der geht so total in die Höhentod-Records-Richtung so.
Ja.
Also echt, weißt du, so richtig kranken Scheiß, aber ich bin der Killer-Klon und so. Und dann auch andere Sachen, auch aber ich habe es geliebt. So, weil
was,
fürs
Herz, was fürs Herz, was für die Klinge, was für die Augen. Oder wie sagt man, für Gott, der krass.
Und das ist ein Riesenordner voll mit Blättern, die es überlebt haben, alles, die auch, dich auch immer auf dich aufgepasst haben. Und da gab es ja dann irgendwann die Chance.
Was auch richtig Großes von dir, ich habe keine geschriebenen Sachen mehr. Ich habe, glaube ich, auch Gazillionen an A4-Papier verschrieben und immer weggeschmissen, nochmal aufnehmen.
Aber meinst du, damit hast du dann auch angefangen, so selber den Shit zu verarbeiten, dass du es aufgeschrieben hast in der Form?
Ja, auf jeden Fall. Also es hat mir auf jeden Fall irgendwas gegeben, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht begriffen habe. Jetzt begreife ich es, aber zu dem Zeitpunkt habe ich es nicht begriffen. Ich habe einfach gemacht so und es hat sich gut angefühlt. So, ich habe das auch, ich habe wirklich null mir jetzt gedacht, so, das bringt mir jetzt was, wenn ich jetzt hier einen Text schreibe. Ich habe es einfach gemacht, so, keine Ahnung warum. Aber es hat mir irgendwie, ohne drüber nachzudenken, was gegeben. Und es ging eine ganze Weile, bis denn, es gibt ja Fischergruppen, da haben wir uns auch drüber unterhalten.
Ja, ja.
Resozialisierungsprogramme. Bedeutet, es wurde irgendwann angeboten, es gab dann so Aushänger in diesen verschiedenen Häusern im Plötzensee. Rap-Auftritt, meinetwegen.
Und da war Rap-Gruppe, was Chico Flow gemacht hat. Ne?
Richtig, die waren ein Jahr vor uns dran.
Grüße gehen raus, Alter.
Die habe ich auch schon kennengelernt. Ich habe auch mit denen gefeiert schon über Geschichten, weil wir haben uns genau darüber auch unterhalten.
Ja.
Über Kronstädter und wie sie alle hießen, die ganzen Dozenten, die da drin waren. Chefkett übrigens auch, schöne Grüße. Klar. Der war auf jeden Fall auch ein sehr, sehr cooler Dude. Genauso Liquid Walker.
Ja.
So, auch richtig geil und Scheiß hat mir damals auf jeden Fall auch sehr viel gegeben. Ich glaube, Liquid war nur zum Auftritt da.
Genau.
Chefkett richtig als Dozent.
Als Dozent auch, ne?
Grundstädter auch.
Ja.
Und verschiedene andere. Ich glaube, ich weiß gar nicht genau, wer noch.
Ja, auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Eine sehr Gittersbitter.
Genau.
Grüße gehen raus an Gittersbitter.
Wie hießen FOD 40? Friedrich Olberichdamm 40. Das war die Adresse vom Knast.
Oh Gott. Alter. Ja, sowas war wirklich gut damals für drinnen, ne? Also, dass da geholfen wurde.
Also, es war auch eine schöne Abwechslung. Die meisten Leute sind zum Gottesdienst gegangen, sonntags. Es war Abwechslung.
Ja.
So alles, was so irgendwie so war, Abwechslung.
Bisschen Aufschluss, rauskommen, zumindest was machen, nicht auf Quadratmeter hängen.
Ja, zumindest zu einem Zeitpunkt, wo auch sehr viel Wechselaufschluss war, war das schon wirklich sehr schön. Weil das war genau so eine Zeit, wo auch manchmal mussten Häuser. Ein Tag war das Haus komplett zu, dann das nächste, weil die so Mangel hatten an Beamten, die da halt waren. Das war auf jeden Fall eine harte Zeit.
Deswegen das geht durch und durch. Ne? Bei allen Haftstellen geht das durch und durch, dass da ein Mangel an Beamtinnen herrscht. So, und deswegen kein Aufschluss gemacht werden kann. Ist ja egal, in welchen Stufen der Inhaftierung. Das ist, wir hören die ganze Zeit, dass da ein Mangel von Fachkräften.
Es sind auch immer viele krank. Also es ist immer sehr, sehr viel Krankheit dort.
So, okay. Naja, gut.
Überall. Also ist ja nicht nur da. Das ist ja in den ganzen behördlichen Stellen ist es Mangel. Überall.
Ja.
Aber unter anderem auch da auf jeden Fall.
Krass.
Und schon immer wahrscheinlich. Also zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich da war. Ja, und dann haben wir da 6 Wochen lang Sachen entstehen lassen unter der politisch korrekten Kelle vom Kronstädter und wahrscheinlich auch was die, man dürfte nicht sagen, was man wollte, sondern pädagogisch wertvoll, so.
Ja, es ist ja pädagogisch wertvoll, aber so ein H-Wort zwischendurch, wenn man sauer ist, ist halt nicht pädagogisch wertvoll, wenn man aber, der pädagogische Sinn des Textes wird nicht gesehen, wenn man einmal ein doofes Wort benutzt, sage ich jetzt mal so, salopp.
Salopp gesagt. Ja, auf jeden Fall wurde mir den Salon fähig gemacht. Also so, sag mal, also wir sagen, es war auf jeden Fall richtig geil. Also kann man sagen, was will, da haben auch eigentlich gab es gar keine Probleme mit anderen.
Ja.
So, in dieser Gruppierung da, der Leute, die da auftreten wollten oder mitmachen wollten. Aber wir hatten dann auf jeden Fall das Ziel, es gab 2 Auftritte. Der erste Auftritt war vor 200 bis 300 Insassen im Knast. Die haben nämlich ein Fußballturnier veranstaltet und da kam auch ein Frauenknast oder 2, glaube ich, sogar Jugend und Erwachsenen und auch 2, 3 verschiedene Knäste hier in Berlin, Umland, Heidering, kamen da irgendwie alle zusammen und haben da Fußballturnier gemacht. Und am Ende oder am Anfang, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall irgendwann während dieses Turniers, wo die alle nicht gespielt haben, haben wir da unseren Auftritt auf einer Bühne, keine Ahnung, da.
Die sie da drauf gekachelt haben.
Genau, haben uns da auf jeden Fall auftreten lassen. War auf jeden Fall auch eine krasse Erfahrung ist, weil die ersten 4 Reihen waren die ganzen Leute, die was zu sagen hatten, die auch nicht so damit gespart haben, den Leuten zu zeigen, was sie von denen halten.
Ja.
So, also sagen wir es wie es ist, die ganzen Leute, Araber, Türken, die was zu sagen haben auch da drinnen, die Großfamilie oder auch nicht, die was einfach auch sind so, die ein Standing haben, die haben sich da in den ersten vier Reihen schön gemütlich gemacht und die Leute dann auch dementsprechend, ja, klar, sag mal, ja, gezeigt, dass sie da, so, mach mal jetzt, weißt du, so, zeig mal.
Rap
mal
für mich.
Komm mal her, Land, so, weißt du.
Rap mal.
So,
du bist Rapper, wa?
Du bist Rapper. Ja, genau so.
Mach mal jetzt.
Mach mal Rap-Map und so. Ja, genau so.
Wenn du Skateboard gefahren wärst, mach mal Kickflip jetzt.
Kannst du Graffiti?
Schreib mal Namen von meiner
Freundin. Ey, schreib mal für meinen Cousin so, er ist auch hier in der so. Schreib mal einen Text. Nein, aber auf jeden Fall, ja, ich kann mich an eine einprägende Sache erinnern. Und zwar, es gab einen Gino. Gino war ein bisschen dicker, aber konnte wie ein junger Gott singen. Wirklich, er konnte richtig krass singen. So, war unmittelbar vor mir dran und hat sich da hingestellt und wurde komplett einmal vernichtet mit Wörtern. Obwohl er gut singen konnte. Aber er wurde vernichtet und das habe ich halt direkt gesehen, weil ich halt an dieser Treppe hoch für meinen Auftritt gewartet habe. Und wir hatten zwei Songs. Der erste Song war alleine, ich bin aufgegangen, und der zweite Song war mit zwei anderen. So, einer hat die Hook gemacht und einen den ersten Part, einer den zweiten Part. Ja. So. Aber den ersten Song direkt nach Gino habe ich alleine gemacht auf der Bühne.
Was schon mal ein scheiß Gefühl ist, wenn du siehst, dass der vorher nicht so nett empfangen wurde.
Na, so empfangen und verabschiedet.
Mhm.
Also beides. Und auch begleitet. Währenddessen. Also das ist halt wirklich, aber es, wie es ist, auf jeden Fall habe ich diese Sache ganz gut überwunden. Bin hochgegangen und er hat es angefangen. Und irgendwie habe ich das alles ausblenden können ab dem Zeitpunkt, wo ich da war. Habe die auch gar nicht mehr angeguckt. Ich habe irgendwie so einen Glasblick, Tunnelblick bekommen, habe irgendwie an die vorbeigeguckt und auch dann mich darauf konzentriert, mein Ding darunter zu rattern ohne Fehler.
Mhm.
Denn der zweite Song, und ich habe gar nicht mitbekommen, was die gesagt haben. Da wird es wahrscheinlich einige gegeben haben, die auch ihr Ding wieder gemacht haben, um cool zu sein. Ist ja halt nur mal ein Jungknast. So muss ja jeder, so ist ja halt nur mal wie eine Hauptschule wahrscheinlich.
Ja.
Wild. Auf jeden Fall nach diesem Auftritt runtergegangen und war auf jeden Fall sichtlich angespannt. Aber eine Sache, die mir da im Kopf geblieben ist, ist, da kam einer an, Hasuna. Er war auch sehr viel älter, 21. Und der war auch so einer auf jeden Fall, der da was auf jeden Fall auch zu sagen hatte, weil er der Älteste war, auch nicht jetzt so dünn war, sondern ziemlich breit. Und der kam zu mir und der meinte, ja, wo kommst du her und so, und hat so auf die Filme versucht, wenn du jetzt entlassen bist, so melde dich mal, ich kenne da jemanden so, dann machen wir so, komm mal dahin, komm mal nach Köln und so, ne? Weißt du? Aber das war für mich natürlich eine Sache, auf die ich niemals eingegangen wäre oder überlegt habe, darauf einzugehen. Aber es hat mir eine Sache gezeigt, und zwar, dass es ja nicht mal so schlecht gewesen sein kann, wenn da so Leute auf mich zukommen und diese Filme versuchen.
100 Pro.
Ja, und das hat es mir gesagt, und das ist eine Sache, an die erinnere ich mich gerne, weil das so das erste Erfolgserlebnis mit Musik war, so für mich.
Ja, voll geil. Du hast mir ja vorher auch geschrieben, so ein paar Stichpunkte, ne, was du alles erwähnen willst, und da musste ich dann nämlich daran zurückdenken, dass das mein erstes Erlebnis an der JVA war, weil da war ich dann beruflich als Journalistin und durfte eine Reportage machen über genau so ein Projekt, wo dann halt ein Chor an der JVA war, und da war dann halt, ich glaube, die Familien und halt Presseleute durften dann beim Auftritt mit dabei
das
sein.
Das war der zweite Auftritt.
Ah, okay.
Was ich gerade erzählt war der erste, und der zweite war genau das, was du gerade erwähnst, in der Kapelle, wo normalerweise Gottesdienste abgehalten werden. Da gab es eine Bühne mit so roten Vorhängen und so.
Mhm.
Und da war auch Presse, und da war auch zum Beispiel Liquid Walker und andere Leute, die ich jetzt nicht benennen kann, auf jeden Fall auch Presseleute, auch Familie. Also es dürften jeweils pro Insasse, der da musiziert hat, dürften drei Familienangehörige oder Freunde kommen. So.
Okay. Genau, sowas habe ich halt mal von der anderen Seite aus besucht, da wo ich das erste Mal dann in der JVA war, und ich war sehr geflasht von dem positiven Feedback. Also ich habe vorher ganz strikte Anweisungen bekommen, was ich fragen darf, was ich nicht fragen darf und so, weil ich halt auch hinterher Interviews führen durfte und so. Dachte so, okay, was kommt da auf mich zu, weil ich durfte halt nichts zu Haftstrafen oder sonstigem fragen. Es war ganz klar geregelt, es darf nur um das Projekt gehen und so, sonst darf ich keine weitere Frage stellen und so.
Es darf nur um Hip-Hop gehen.
Jetzt, also es war wirklich sehr streng, so was ich vorher an Auflagen bekommen habe, sodass ich gar nicht wusste, was da auf mich zukam. Es waren aber alle extrem freundlich, extrem interessiert. Alle wollten irgendwie mit mir quatschen, auch Geschichten erzählen, die ich quasi gar nicht erfragen durfte.
Habt ihr miteinander geredet, ohne dass ihr das wusstet damals?
Nee, ich war in Wolfenbüttel.
Achso, okay. Wolfenbüttel.
Ich war nicht hier in Berlin, weil das Ganze war tatsächlich schon 2016.
Ah, okay.
Das ist ein paar Tage her, dass ich das gemacht habe.
Ja, bei mir war es 13 bin ich ja schon entlassen worden, das war 13. Exakt. Ja.
Dann war die Entlassung.
14.
Ja, genau. Dann am 14 war die Entlassung, und ab da ist alles einfach nur besser geworden.
Ja, also es war auch so ein Hoch und Runter, Up and Downs.
Ja.
Also auf jeden Fall, definitiv, weil ich natürlich nicht, also ich bin auf jeden Fall resigniert rausgekommen.
Ja.
Ich bin auf jeden Fall aber nie wieder straffällig geworden im Sinne von solchen Sachen. Also nie wieder überhaupt straffällig geworden.
Ja.
Ja.
Einmal Applaus hier, einmal den Prost auf nicht mehr straffällig.
Habe auf jeden Fall natürlich immer noch so die Pakete, die man so trägt, so, ne? Ja. Die jeder auch zu tragen hat im Leben, so mehr oder minder. Habe auch jahrelang jetzt noch gekifft, so jeden Tag. Also nicht tagsüber, aber abends.
Das machst du ja aber jetzt nicht mehr, haben wir am Anfang gehört.
Seit einem Jahr jetzt, seit Februar, Anfang Februar jetzt ein Jahr nicht mehr.
Zauber.
Habe auch direkt auch 20 Kilo zugenommen. Auch keine Ahnung warum, aber weil normalerweise ist es ja andersrum, ne? Aber tja.
Nee, man nimmt zu, wenn man kifft. Also wenn man aufhört zu kiffen. Ja? Als ich damals aufgehört habe zu kiffen, habe ich in zwei Monaten, glaube ich, 35 Kilo zugenommen.
Ja.
Aber halt auch zugenommen. Mit ein bisschen trainieren, aber sehr viel fressi auf jeden Fall.
Ja. Ja, das haben mir auch andere anders, also die haben zum Beispiel erzählt, so, die haben zugenommen, als sie angefangen haben zu kiffen, wegen Essen.
Echt?
Aber wenn du dieser, glaube ich, dieser Prototyp-Kiffer bist, der jeden Tag seit Jahren kifft, bist du ja nicht mehr in diesem Fressflash. So.
Genau.
Du bist halt einfach so in der, ich glaube, der Stoffwechsel
ist halt, Stoffwechsel ist halt, weil du schläfst und dein Herz, aber scheiß auf Kiffen.
Ja,
scheiß
auf jeden Fall.
Weil wir jetzt bald, glaube ich, auch zum Schluss kommen, ist es dann jetzt so, dass du arbeiten gehst, Familienleben lebst, sehr gut, deine Mucke machst. Was ich sehe, sind einfach nur die sexy Videos, die du jetzt rausgebracht hast.
Die habe ich auch schon gesehen.
Die du rausbringst mit sehr guter, eigenständiger Musik. Ja. Auch, also das ist nicht so dieses standardisierte Autotune-Zeug oder Hip-Hop-Zeug, weil ich ja auch nicht mehr so im Hip-Hop drin bin, sondern ist halt Feeling wird halt irgendwie aufgemacht.
Ja.
Und das wollen wir nochmal kurz sagen, dass das deine Zukunftspläne sind, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also so wie gesagt, da habe ich auf jeden Fall, es hat auf jeden Fall alles geändert. Definitiv, die Musik hat auf jeden Fall alles geändert. Die hat mir auch Hoffnung drauf gegeben, dass vielleicht ein besseres Leben irgendwann kommt.
Ja.
Man hofft ja auch, egal was man macht, dass man mit dem, was man liebt, erfolgreich wird.
Total.
So. Natürlich braucht man auch, solange man damit keinen Erfolg hat, beziehungsweise keine Einnahmequelle, ein Leben, was man bestreiten muss, vor allem mit Familie.
Arbeiten, ja.
Und deswegen habe ich mich jetzt auch auf vier verschiedenen Baustellen und so vorgeschlagen, durchgehauen und bin irgendwann beim Industriekletterei gelandet. So, jetzt,
ach so, es gibt einige Menschen, die ich kenne, die aus meinem Umfeld, die aus dem Industriekletterbereich sehr groß geworden sind. Ja,
na, und das ist, du bist ja schon mal prädestiniert dafür, hoch hinaus zu gehen.
Ah, oh! Da ist er, wenn Sie für Ihre Werbespot-Texte eigentlich, falls jemand einen Job hat, für Zaster, der Name ist Programm, wir machen Ihre
Steuererklärung. Wir machen eine Erklärung, was auch immer. Auf jeden Fall, ja, das ist auf jeden Fall das, womit ich auch so ein bisschen das alles finanziere und hoffe, dass es halt irgendwann auch vielleicht einfach so ist, dass man davon leben kann.
Ja.
So. Aber auf jeden Fall ist, was ich nochmal am Ende betonen möchte, denke ich mal, nicht nur mein Alter gewesen und der Knast das gewesen, was mich vielleicht so ein bisschen wachgerüttelt hat, sondern vor allem auch irgendwas, was mir was gegeben hat, wo ich meine Emotionen und mein Scheiß so loswerden konnte.
Selbstausdruck.
Andere gehen boxen, die anderen sind weiterhin drogenabhängig, weil sie einen einfachen Weg gehen und der andere Rest von den Leuten, die nicht das machen möchten, suchen sich was, wo sie halt was haben, was ihnen mehr gibt als Drogen und Gewalt und Kriminalität.
Oh mein Gott, also mein Name ist Tamas.
Ich habe jetzt noch eine Frage. Und zwar Revue passiert. Nochmal jetzt.
Ah.
Jetzt ist die Stelle nämlich ganz gut. Revue passiert an dem Punkt, wo du damals gestanden hast, als Jugendlicher oder Vorjugendlicher sogar schon. Wenn du jetzt reflektierst, und das kannst du sehr gut, was hättest du gegebenenfalls gebraucht, um die Kurve früher zu kriegen?
Das ist eine schwierige Frage. Auf jeden Fall, ich glaube, Liebe. Ich glaube einfach Liebe und nicht diese Distanziertheit eines Erziehers im Heim, der mit dir umgeht wie ein Objekt auf der Arbeit.
Ja.
Ne? Sondern einfach nur wirklich ehrlich gemeinte Liebe. So. Und die bekommt man eigentlich nur von
Familie.
Oder kann man vielleicht auch von Leuten bekommen, die so viel Mitleid mit einem haben, wie Muttergefühle entwickeln.
Na, nicht mal Mitleid, aber
oder Liebe. Mitgefühl.
Empathie.
Das ist riesengroß. Es wird immer härter. Es für mich jetzt.
Das ist mir vorhin schon aufgefallen. Du hast immer viel von irgendwelchen Strafen gesprochen. Also was war die nächste Strafe? Oder was hatte ich als Strafe dann und dann erwartet? Es ging halt nie um irgendwas, ein Belohnungssystem, so dass du irgendwas gut gemacht hast und dann ist was passiert, sondern es war immer nur, okay, was hast du jetzt schon wieder an Scheiße gebaut und was ist die Bestrafung dafür? Und also es ging immer nur so rum.
Das System ist halt mir das erste Mal direkt mit dem ersten Heimaufenthalt. Ne? Die hatten genau die, und das hatte ich halt, wie man jetzt, wie du schon sagst, das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber hatte ich ja einmal komplett durchgezogen.
Ja.
Diese Bestrafungsmentalität der Einrichtungen. So, ne?
Eine unfassbar krasse Story, was da alles drinsteckt.
Ja.
Ja. Tamasch ist durch.
Ja, gut. Ja. Guten Tag, guten Abend. Mein Name ist Tamasch. Zaster war heute hier zu Gast beim Podcast.
Boah, vielen Dank.
Vielen Dank auch euch, dass ich hier sein durfte.
Gerne, mein Bruder.
Dass du uns die ganze Story erzählt hast, Wahnsinn.
Ja, danke, dass du
da bist. Und liebt die Leute euch gegenüber und sagt ihnen nicht, welche Fehler sie haben, weil sonst machen sie die Fehler weiter.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine Folge Haftbar. Wir produzieren alles selbst, deswegen freuen wir uns sehr über eure Unterstützung. Abonniert uns gerne auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform und folgt uns bei Instagram. Da heißen wir haftbar.podcast. Da könnt ihr uns auch gerne schreiben, Feedback dalassen oder Menschen vorschlagen, die wir hier in unseren Podcast holen sollen. Wir wollen hier Menschen und ihre Geschichten zeigen, keine Straftaten verherrlichen, aber wir hoffen auch, mit Vorurteilen etwas aufräumen und unterschiedliche Perspektiven zeigen zu können. Vielen Dank auch an Alex, der das Intro für uns produziert hat. Haftbar ist ein Podcast von Tamasch, Ricardo Meyer und Michelle Kradell.